Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, Hallöchen.
Es ist da übrigens noch kein neuer Stuhl bei mir eingetroffen. Wink, wink.
Naja, das dauert ein bisschen. Meiner hat ein paar Monate gebraucht, bis er hier war.
Jahre.
Ja, Jahre nicht, Monate.
Ich habe hier, aber weißt du, auch wenn wir... Oder wenn ich nicht dafür bezahlt werde, ja, oder wir ja, glaube ich, ja, aktuell auch kein Geld sehen dafür. Über Hermann Miller, gerade als Gaming-Stuhl, wurde in einem anderen Podcast, den ich höre, beziehungsweise nicht Podcast, aber das wird auch als Zweitkanal, als Podcast bewertet, bei auf einem YouTube-Kanal habe ich es nämlich gesehen. Da wurde einer gefragt nach seinem Gaming-Chair und er so, würde er nicht empfehlen, wenn er einen empfehlen soll, kauft ihr einen Hermann Miller, hat er gesagt. Und ich noch so, ja, kann man als Empfehlung mal raushauen, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, also Budget, ja, meinst du ja eigentlich auch nicht, von daher fand ich nur ganz witzig, ja.
Obwohl die Bürostühle von Hermann Miller ja noch das kleinste Übel sind, wenn man sich die restlichen Lounge-Möbel anguckt, die es da gibt, die sind ja noch wesentlich teurer, da geht es ja teilweise bei den Sesseln bei 8.000, 9.000 Euro erst richtig los, da wird es erst richtig interessant. Also die ganze Büromöbelserie von Hermann Miller ist verglichen mit den anderen Produkten, also mit den Living Furniture, wie man so schön neudeutsch sagt, ja, nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Also ja, okay, aber gegen so 59 Euro bei Aldi oder so ist das ja aber trotzdem...
Ja, dagegen ist das trotzdem etwas teurer. Aber natürlich hat man auch eine andere Qualität als bei einem Aldi-Gestühl.
Ja, das muss man natürlich auch sagen. Gut, aber das nur so als kleine Anekdote mal so.
Ja, aber der gute Mann, der den Stuhl empfohlen hat, der hat vollkommen recht. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Stuhl.
Ja.
Ja, gut, ja. Aber jetzt wollen wir nicht über Hermann Miller sprechen.
Nein.
Weil wir stehen dort nicht auf der Payroll, also... Macht es wenig Sinn, darüber zu sprechen.
Ja, ja. Nee, das jetzt nicht unbedingt. Wir haben schon über so viel Zeugs gesprochen, wo wir nicht auf der Payroll stehen. Ja. Aber nee, wie gesagt, ich hatte es nur zufällig gehört in einem Podcast und ich dachte so, okay, guck mal da, wie klein ist die Welt. Ja,
ja klar. Ja, die haben ja auch mächtig die Marketing-Trommel getrommelt mit dem Stuhl. Müssen sie ja auch, weil sie vorher im Gaming-Stuhl-Segment kaum einer kannte, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wenn man den Markt betritt, der schon total voll ist mit marktbegleitenden Produkten wie Noble Chair, DX Racer als günstigere Marke, sage ich jetzt mal, dann muss man auch als Neuankömmling erstmal auf die Trommel hauen. Ich gehe da mal von aus, dass viele Gamer gar nicht wussten, was Hermann Miller überhaupt ist. Die Marke muss erstmal bekannt gemacht werden.
Ja.
Gut, aber lass uns in die Apple-Ecke gehen. Es gibt Neuigkeiten zum Thema Austausch von Apple-Armbändern, wenn sie falsch gemessen worden sind, etc. Da gab es ja bisher nur die Möglichkeit, wenn man ein falsches Solo-Loop hatte, dass man die Uhr komplett austauschen musste mit dem falsch gemessenen Band oder mit der falschen Bandgröße. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit, das einzeln auszutauschen. Also Apple hat sich das Ganze wohl zu Herzen genommen. Die Kritik, die wohl in größeren Wellen auf Apple zukam. Und sie haben gesagt, okay, wir machen das jetzt auch so, dass wir die Bänder separat austauschen und nicht die ganze Uhr mit eingeschickt werden muss. Finde ich auch gut.
Ja, ja, genauso Apple hat ja jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal so die Anleitung zum Ausmessen der Größe nochmal ein bisschen geändert, um das von der Handhabung nochmal ein bisschen zu oder genauer zu erklären. Und sie erwähnen jetzt, glaube ich, mittlerweile im Kleingedruckten auch, dass mit der Zeit das Armband ein bisschen loser wird. Einfach dadurch, dass es ja halt immer oder durch Beanspruchung halt einfach mit dem Abziehen vom Armband, dass da das an Größe ein bisschen, beziehungsweise halt durch das Anführungszeichen Ausleiern halt ein bisschen breiter wird. Und
ja klar, das ist ja auch so gerade das gewebte Band. Es gibt ja zwei Solo-Loops, einmal das Silikon und einmal das gewebte Band. Und gerade das gewebte, das ist ja halt Stoff und das verändert sich auch mit der Zeit, auch gerade wenn so ein bisschen die Körperwärme permanenter durchgeht oder auch vielleicht die Körperflüssigkeit wie Schweiß etc., dann lebt das Band auch so ein bisschen und verändert sich auch so ein bisschen, klar. Das ist halt ein arbeitendes Produkt, ganz, ganz klar. Gut, die zweite Neuigkeit zum Thema Apple Watches ist es, dass die Netzteile jetzt auch bei den teuren Uhrenmodellen entfernt werden. Es war ja vorher so, dass es da so ein getrennt war, dass nur bei den Standardmodellen, Series 6 in der Aluminiumversion etc. und die ganzen SE-Geräte, dort waren keine Netzteile im Lieferumfang enthalten. Und die teuren Modelle wie die Hermes-Edition und auch die Edition-Modelle, also die Titan-Version, die hatten noch Netzteile dabei. Mhm. Und jetzt haben sie das quasi on the fly geändert und haben auch mittlerweile den Lieferumfang verändert und haben dort auch keine Netzteile mehr dabei. Was mich ein bisschen wundert, dass sie das wirklich so kurzfristig jetzt gemacht haben, weil erst liefern sie, es gibt Bestellungen, wo die Kunden auch Netzteile erhalten haben, keine Frage, und jetzt ändern sie das sehr kurz nach dem Release der Uhren und entfernen dort auch die Netzteile. Das hat mich ein bisschen verwundert, ist eigentlich nicht so Apples Stil, das jetzt so anzugehen.
Ja, aber auch da wieder.
Geht ja um die Umwelt. Klar geht es um die Umwelt, das hätte man von Anfang an komplett durchziehen
können. Ja, das hätte man machen können, auf jeden Fall.
Und nicht so ein Kram
machen. Vor allem bei den Preisen, die du da bezahlst.
Ja.
Ja, genau. Ja. Aber auch jetzt, obwohl, da können wir auch später noch mal kurz drauf eingehen, weil zum iPhone 12 gab es auch noch mal ein, zwei Gerüchte, auch was den Lieferumfang betrifft, aber ich glaube, da hat es sowieso iPhone noch mal irgendwie später mit drin oder so.
Ja, ja, lass Thema. Uns kurz den Apple Watch
Block genau, abarbeiten. Genau, deswegen, ja.
Ich hatte heute mit einem Hörer telefoniert, der...
mit einem Hörer Thorsten telefoniert?
Ja, der kriegt die individuelle Beratung, aber er macht selbst ganz viele Podcasts und ich bin mit ihm so ein bisschen befreundet. Und er sagte mir, wir haben ganz viele schöne Themensprünge in der letzten Folge drin gehabt und wir sind von einem Thema zum anderen gesprungen. Ja. Und da habe ich ihm drauf gesagt, haben wir das denn jemals anders gemacht?
Ab und zu kann das schon mal etwas heftiger werden bei uns. Ja, nee, ich hatte schon gedacht, er hätte einen von diesen Patreon-Supporter-Leveln mit 1:1.
Also seit wann sind wir auf Patreon? Ich dachte, wir sind hier bei Steady, aber sind wir auch nicht.
Nee, das war ja gerade der Scherz, ja.
Aber wir sind bei PayPal und der Link befindet sich in den Show Notes.
Gut. Aber auch da, gerade PayPal, kleine Anekdote, musste ich auch wieder lernen am letzten Wochenende, dass es Leute gibt, die PayPal noch nicht mal vom Hörensagen irgendwie kennen.
Sowas gibt's?
Ja, und vor allem, wenn man dann mit denen mal über PayPal spricht, um was es kann und wie lange man selbst dabei ist. Und mir wurde das da auch wieder bewusst. Ich bin ja wirklich seit Anfang an dabei. Und am Anfang gab es ja hier noch diese Dollars geschenkt, wenn du dich anmeldest. Und ich noch so, ach du Scheiße, ey, bist du verdammt lange schon bei dem Laden dabei. Das ist ja unglaublich. Ja.
Am Anfang konntest du auch noch einiges an Geld machen, wenn du Leute geworben hast.
Und ja, dadurch, genau.
Dass noch sehr viele kein PayPal hatten, war das ein teilweise sehr kleiner Taschengeld, ein sehr kleines Taschengeld, was da noch so reinkam. Mittlerweile hat jeder PayPal, da kannst du keinen mehr werben, bringt auch nicht viel. Ist genau wie Dropbox, hat auch mittlerweile fast jeder. Also
ja, genau. Die Zeiten, wo du hier dein Dropbox erweitern konntest, irgendwie sehr einfach, ist es auch schon vorbei.
Ja. Die sind sehr lange vorbei, ja. Aber es gab Zeiten, da hat es noch was gebracht.
Da ging das, ja.
Ja, aber gut, jetzt sind wir wieder im Thema gesprungen. Ja. Also versuchen wir mal weiterzumachen. Apple Watch. Die Blutsauerstoffmessung. Da haben sich einige Nutzer beklagt, dass sie sehr ungenau sei und dass das total quer läuft, das ganze Thema. Und dass es so nicht zuverlässig sei und dass da große Differenzen sind bei dieser ganzen Geschichte. Und da hat Apple auch ein Statement so abgegeben. Erstmal haben sie gesagt, dass man das Ganze ein bisschen eingrenzen kann, indem man die Uhr stramm und fest ans Handgelenk setzt. Und es ist nicht sinnvoll, die Uhr locker zu tragen. Da sind wir wieder beim Solo-Loop. Also sucht euch das Solo-Loop passend aus und tragt die Uhr nicht zu locker. Da schließt sich wieder der Kreis. Macht ja auch Sinn, weil ja das per Infrarot gemessen wird das Ganze und wenn da natürlich irgendwo Luft zwischen ist, kann es natürlich Differenzen geben bei der Aufzeichnung und diese Infrarotgeschichte fühlt sich irritiert sozusagen. Denn die zweite Sache, man soll sich relativ still verhalten, wenn die Messung läuft und nicht groß umher hampeln. Stellt sich ja für mich die Frage, diese Messung soll ja auch im Hintergrund funktionieren. Und ich bewege mich natürlich logischerweise und ich bewege mich natürlich auch, da ich ja nicht weiß, wann das Gerät im Hintergrund misst, wird es natürlich zu einer Aktivität kommen und es wird natürlich dann auch zu permanenten falschen Messungen kommen. Also zu jedenfalls permanenten falschen Hintergrundmessungen. Also da überschneidet sich so ein bisschen in meinen Augen die Aussage von Apple, wie, man kann sich ja nicht permanent stillhalten bei Hintergrundmessungen, aber okay. Und des Weiteren haben sie gesagt, das Ding hat keine medizinische Zulassung, also diese Messfunktionalität. Und sie haben das so ein bisschen abgemildert und sie haben das als Wellness- und Fitness-Feature deklariert und haben mit dieser Aussage, mit diesem Statement den Kritikern so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und somit sind sie in Anführungsstrichen erstmal fein raus, dass sie das Ganze nicht als medizinische Funktion deklariert haben. Im Gegensatz zu dieser EKG-Funktion, weil das ist medizinisch zugelassen und das bewerben sie auch als
müssen sie auch.
Medizinische Geschichte.
Ja, wobei, sie haben ja auch gesagt, die Technik, die verbaut ist, ist auch Technik, die du in Geräten, die medizinische Zulassung haben, oder ist dieselbe Technik, die in den Geräten verbaut ist, ja, oder eine sehr ähnliche Technik. Von daher, was sie halt machen wollten, sich halt die Zulassung bei der FDA einfach sparen. Weil je nachdem, wie lange sich das in die Länge gezogen hätte, beziehungsweise du weißt ja auch nie, ja, mit den Leaks, ja, wird da irgendwo was vielleicht nach außen nochmal geleakt, ja, was deine Zulassung ist. Immer so ein Thema, ja, damit haben sie sich auf jeden Fall das gespart, ja. Wobei man auch da sagen muss, die soll auch nicht zu nah am Handgelenk sitzen, wegen den Knochen. Also ein Stück weiter zurück. Und was ja auch ist, du musst über 18 Jahre sein, weil darunter kann es einfach zu Fehlmessungen oder zu Falschinterpretationen kommen, ja, vom Sensor mit dem Sauerstoffgehalt. Und was ich heute gelesen hatte, das war mir auch nicht bekannt, wenn du Geräte oder eine Apple Watch 6, die die Funktion ja anbietet, über dein iPhone für jemand anderes, ja, und da hatten wir ja auch schon mal über dieses, nicht Family Sharing, wie nennt sich es nochmal?
Family Setup.
Genau, über Family Setup einrichtest, wird es auch deaktiviert. Also wenn du sagst hier, du gibst es deinem, oder den machst es für die Großeltern oder so, ja, wo wir auch drüber gesprochen hatten, dass das ja wirklich eine Family Setup eine sehr schöne Funktion ist, gerade auch für Leute, die kein iPhone haben oder die, die halt kein iPhone haben, da wird es auch deaktiviert.
Okay, gut.
Ja.
Ja.
Ja. Aber.
Gut, dann gibt es noch eine andere Neuigkeit, die mir heute über den News-Ticker geflogen ist, die ich sehr interessant finde. Der Medizingerätehersteller Masimo, eines der größten US-amerikanischen Hersteller von medizintechnischen Geräten, hört, glaube ich, zu den größten vier in Amerika. Der geht gegen Apple vor, weil Apple angeblich Patente verletzt und fühlt sich dort etwas auf den Schlips getreten sozusagen. Ich möchte jetzt nicht komplett ganz auf diesen ganzen Hintergrund eingehen, aber auf eine spezielle Sache, die dem ganzen Thema so eine gewisse Brisanz verleiht. Da muss man zurückgehen bis in das Jahr 2013. Dort gab es Gespräche mit Masimo und Apple bezüglich einer Kooperation. Apple ist auf Masimo zugegangen und hat gesagt, ja, ihr habt eine tolle Messtechnik, interessiert uns euer Verfahren, wie ihr das Ganze handhabt. Das könnte was für uns sein, das eventuell in zukünftige Produkte zu implementieren. Da sieht man auch, wie lange bei Apple oder wie lange generell Entwicklungsprozesse laufen, wie weit sie halt schon vorausdenken und Produkte halt entwickeln. Wie lange sowas halt überhaupt im Laufen ist und funktioniert, wenn halt 2013 schon solche Gespräche stattgefunden haben bezüglich Messtechniken und Messverfahren. Da ging es auch nicht nur um um diese Blutsauerstoffgeschichte, sondern da ging es auch um andere Geschichten. Auch EKG war dort ein Thema bei diesen Meetings. Also da ging es um einen größeren Themenkomplex. Und dort haben sie halt mehrere Meetings gehabt. Ich glaube 4 oder 5, was man lesen konnte bei dem Artikel. Und dann, wo es dann konkreter werden sollte, das Ganze, hat Apple erstmal den Kontakt komplett abgebrochen. Und im Laufe der nächsten 2 Jahre, also bis 2015, gingen dann Moment, ich habe es aufgeschrieben, insgesamt drei wichtige Mitarbeiter von Massimo zu Apple. Unter anderem auch der Entwicklungschef für die Sensorik, der halt auch sehr viele Informationen im Gepäck haben. Ja, sagen wir mal so, der Informationsträger war. Und aufgrund dessen geht halt Massimo auch davon aus, dass der Kollege, der halt früher dort beschäftigt war, einige Geheimnisse auch bei Apple ausgeplaudert hat. Und deswegen gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass Massimo ganz gute Karten hat, Apple da so ein bisschen an die Karre zu pinkeln, aufgrund dieser Geschichte, die 2013 lief. Oder vielleicht sogar ihren Mitarbeiter an die Karre zu pinkeln, weil der wird wahrscheinlich, wenn man es ihnen nachweisen kann, ein paar Interne ausgeplaudert haben, die er wohl nicht ausplaudern hätte dürfen.
Ja, wobei den ersten Teil, wie gesagt, mit den Gesprächen und den Gesprächsabbrüchen und jetzt ist die Technik im Gerät. Es gibt viele Hersteller, die Sensoren herstellen und da entsprechend eventuell irgendwo Lizenzen bezahlen. Von daher würde ich mir da erstmal noch nicht so die Gedanken machen. Ich sehe auch viel interessanter den Punkt, dass sie halt einfach Mitarbeiter abgeworben haben. Und das war ja nicht nur der eine, sondern ich glaube ein paar andere Köpfe, die sie sich von der Firma geholt haben, auch noch. Von daher sehe ich das da schon schwerwiegender, ja. Weil wie gesagt, ein Chip, ja, kannst du auch woanders einkaufen. Ja, das muss.
Ja, das ist jetzt, ich meine.
Das ist halt die Frage, inwieweit da halt eventuell dann keine Lizenzen oder gegen Patente verstoßen wird. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber wie gesagt, das mit den Mitarbeitern. Und da ist auch die Frage, wie sieht es da mit Non-Compete-Klauseln aus, etc.? Was wurde eventuell auch an Betriebsgeheimnissen mitgenommen? Das ist halt eine Sache, die muss halt dann geklärt werden. Ich glaube, die Klage hatten sie schon im Januar eingereicht, wenn ich es richtig gelesen hatte heute. Ja. Und Apple versucht das alles ein bisschen in die Länge zu ziehen. was man, glaube ich, auch verstehen kann. Aber muss man halt mal gucken. Aber gerade, wie gesagt, mit den Mitarbeitern, das sehe ich da auch, könnte eventuell nochmal ein Problem für Apple werden. Gerade wenn sie halt Betriebsgeheimnisse wirklich mitgenommen haben und da entsprechend dann auch in die Entwicklung eingeflossen sind. Ja,
ja, ich meine, Klagen bezüglich Patentverletzungen, das kennen wir aus der Vergangenheit. Das ist ja
in welchem Daily Monat Business wird keine Patentklage eingereicht gegen Apple?
Genau, das ist ja ein Daily Business im Tech-Bereich. Da muss man ja nicht großartig noch über Worte verlieren. Aber wie gesagt, diese Geschichte mit diesen Abwerben von den Mitarbeitern, die ja ist wirklich, finde ich, ganz interessant. Naja, schauen wir mal.
Genau, aber wo wir jetzt gerade da über Klage gesprochen haben, ich wollte es eigentlich nicht unbedingt ansprechen, passt aber jetzt eigentlich ganz gut. Wieder Apple und Epic. Die Anhörung war ja jetzt, wurde auch interessanterweise von mehreren Quellen sehr gut live getweetet. Virtual Legality Höckler hat auch dazu wieder ein Video gemacht, wird der ein oder andere wahrscheinlich schon gesehen haben, wo er da auch nochmal drauf eingegangen ist. Epic kam da unterm Strich nicht ganz so gut weg. Man muss mal gucken, ja, wann jetzt hier es geht ja nicht um eine Klage und ein Ergebnis, sondern jetzt erstmal um Epic, ja, wo sie mit dem Anspruch eingelegt haben und wollen ja Fortnite wieder im Laden haben und verhindern, dass halt jetzt erstmal bis zur Verhandlung Unreal aus dem Store fliegt, beziehungsweise halt nicht mehr weiterentwickelt werden kann. Da muss man mal gucken, was da jetzt entsprechend dazu kommt. Aber wie gesagt, Epic hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert dabei. Vor allem so ein Zitat ist ja auch, nachdem sie so über Fortnite gesprochen hatten und dann zum Thema Unreal übergegangen sind, ist anscheinend dem einen Anwalt von Epic halt rausgerutscht, dass ja die erste Hälfte der Anhörung nicht so gut verlaufen wäre für Epic und weiß nicht, inwieweit das unbedingt als Anwalt man dann so bei einer Anhörung dann raushauen muss. Ja, das ist was man dann sich denken kann oder im Nachhinein vielleicht mit seinem Klienten dann bespricht, aber fand ich auch schon ganz witzig. Ja, aber es sieht man, glaube ich, auch einfach den Druck, ja, der da ist. Was ich auch ganz interessant fand, die Richterin hatte einen Vorschlag gemacht, dass die 30% oder dass halt Epic mit den 30% oder mit die In-App-Käufe für Fortnite wieder aktiviert, Fortnite im Store anbieten kann und die 30% auf ein Treuhandkonto gehen. Und wenn die Verhandlung halt abgeschlossen ist, das Ergebnis feststeht, Epic kriegt das Geld, ja, dann geht es halt aus dem Treuhandkonto zu Epic. Wenn das Ergebnis ist, dass Apple das Geld zusteht, geht es halt an Apple. Da hat der Anwalt von Apple gesagt, kann er sich vorstellen, muss er halt mit Apple klären. Und Epic hat es halt direkt abgelehnt.
Mhm.
Auch so ein Ding, ja, kann ich auch nicht ganz verstehen, aber klar, wenn sie halt den Standpunkt, auf dem Standpunkt stehen, sollen sie es halt so machen. Aber wie gesagt, das war halt von der Richterin auch nochmal so ein Ding, was, glaube ich, auch nochmal entsprechend nicht unbedingt für Pluspunkte gesorgt hat. Und ja, muss man mal gucken, ja, wie es ausgeht. Ich denke mal, dass ich da an dem bisherigen Handhabung Fortnite raus aus dem Store weiterhin, Unreal weiterhin erstmal unangetastet, ja, dass das bis zum Prozess wahrscheinlich erstmal so bleiben wird. Ja. Was ja auch ganz interessant war, Apple hatte ja angestrebt, ein Geschworenenverfahren durchzusetzen, beziehungsweise dass es als Geschworenenverhandlungen halt durchgeführt wird. Die haben sich jetzt allerdings mit Apple darauf verständigt, dass sie da nicht drauf bestehen oder das halt nicht als Geschworenenverhandlungen halt machen wollen. Die Richterin hat ja auch gesagt, sie wird beides zusammen verhandeln. Ich denke mal, es ist beiden lieber ohne Geschworenen, die eventuell vielleicht dann doch nicht ganz so entscheiden, wie Epic oder Apple das dann gerne hätten. Man hat es ja bei Samsung gesehen, ja, mit der Jury. Das wurde ja in allen Instanzen, wurde das ja jedes Mal anders irgendwie. Und das, boah, ey, also das muss man, glaube ich, nicht unbedingt haben, ja.
Ja, aber eins ist sicher, diese ganze Geschichte ist extrem medienwirksam, was da gerade passiert.
Ja.
Und ein Indikator für mich ist immer, ob das wirklich extrem medienwirksam ist, weil in unserer Bubble ist klar, dass wir das in unserer Tech-Bubble natürlich sofort wahrnehmen und das läuft durch die Social Media und es ist klar, wenn wir das nicht wahrnehmen oder wenn wir das in unserer großen Tech-Bubble nicht wahrnehmen, wer soll es denn sonst wahrnehmen? Aber ein großer Indikator dafür ist für mich immer, wenn mich meine Mutter, die mit Technik gar nichts zu tun hat, nichts, die hat zwar ein iPhone,
und jetzt will sie Fortnite spielen.
Nee. Sie hat auch ein MacBook, aber da kann sie gerade mal ihre E-Mails mit abrufen und mal eine Webseite besuchen. Das war's letztendlich. Aber wenn die mich fragt, sag mal, was ist denn dieses Fortnite? Die haben irgendwie mit Apple da Streitigkeiten. Also wenn die mich auf sowas anspricht, dann merke ich, dass dieses Thema so extrem medienpräsent ist und so weite Wellen schlägt bis in die Silver Surfer Generation, sage ich jetzt mal. Dann hat Epic medientechnisch schon einiges richtig gemacht. Also nur rein vom Aufmerksamkeitsfaktor und vom Aufmerksamkeitsgrad her. Ja.
Das ja, aber inwieweit das natürlich dann auch in der richtigen Zielgruppe ankommt.
Ja gut, ich meine, ob die noch die weiteren Sachen auch noch überhaupt so mitschneidet, und das ist was ganz anderes. Aber es wird irgendwo auch wahrgenommen, dass da irgendwo Streitigkeiten sind.
Mhm.
Das ist schon ganz interessant.
Ja, ist ja auch Ziel, je mehr Leute da irgendwo Bescheid wissen, ja, oder eventuell das zum Thema wird, umso besser für Epic,
ja. Ja, und ich meine, hätte Epic jetzt mit irgendwie einer kleinen Zuliefererbutze Stress, dann würde das keine Sau interessieren. Aber wenn Epic mit Apple Stress hat, das ist natürlich interessant, ganz klar.
Vor allem beide können es sich auch leisten, ne?
Ja,
von daher beide. Mal gucken, wie lange sich das Ganze hinzieht. Ja.
Ich denke, Apple kann es sich noch ein bisschen mehr leisten, aber Epic ist auch extrem gut aufgestellt.
Epic nagt nicht am Hungertuch. Ja.
Nee.
Da läufst du auch keine Gefahr, dass die bankrott gehen, nur weil halt Fortnite nicht auf iOS ist. Ja,
ja, so ist es.
Oder sagen wir mal, oft im Apple-Ökosystem verfügbar ist. Ja. Die machen,
ja,
die verdienen sonst noch trotzdem noch ein Schweinegeld mit Fortnite. Ja.
Das ist ja auch, was mich immer so stört, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, dass von den Massenmedien, also von den Standardmedien, die sonst nicht sehr viel über Technik berichten, dass die das so darstellen, dass Epic so ein kleiner Underdog ist, der gegen Apple kämpft. Das ist bei weitem nicht richtig. Epic ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern, der extrem gut aufgestellt ist. Also das ist kein Underdog, der jetzt irgendwo gegen Apple das Fähnchen oder den Apple den Krieg erklärt hat. Das ist ein Riesenunternehmen. Naja.
Ja.
Gut, dann lass uns noch mal ein bisschen über Spekulatius sprechen. Es gab mal wieder ein Statement von Mr. Ming-Chi Kuo. Er kann es ja nicht lassen. Er haut ja noch mal eins raus.
Ja, okay, er hat natürlich seine Quellen und irgendwie muss er ja auch Geld verdienen. Ja.
Bloß, ich meine, er kann es nicht lassen. Da bezieht sich gleich auf eine spezielle Kleinigkeit, die ich noch mal raushauen wollte. Er sagte, wir sehen Q4 ein überarbeitetes iPad Pro. Macht in meinen Augen auch Sinn, weil das iPad Air der vierten Generation ist ja schon sehr Pro-lastig und es wird Zeit, dass wir eine neue Generation sehen, die sich nochmal ganz klar performance-technisch vom iPad Air 4 distanziert. Und von daher finde ich es gut, wenn er das sagt und auch der Meinung ist, ja, wir sehen dieses Jahr jedenfalls noch eine Vorstellung von einem neuen iPad Pro. Macht auch Sinn, weil das letzte Update war ja mehr oder weniger nur so ein kleines Update, das war ja nicht riesig. Aber er hält ja fest an der Aussage fest, das wird jetzt endlich mit Mini-LED sein. Ich weiß nicht, wie lange er schon gesagt hat, Mini-LED kommt. Das hat er schon bei der Vorgängergeneration gesagt, da kommt Mini-LED rein. Und jetzt sagt er es wieder und ich hoffe, dass endlich dort Mini-LED kommt und dass man auch noch mal eine signifikante Veränderung hat zum neuen iPad Air, dass sich das dann nochmal abhebt. Ja, das war so das Statement. Und ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass Apple sehr schnell ein iPad-Update hinterher schiebt. Das hatten wir schon bei den allerersten iPads, ich glaube von 4 oder von 3 auf 4. Die Generation, das wurde ja auch schnell geupdatet, wo es dann schnell nochmal auf Lightning ging. Das war ja auch ein sehr schneller Zyklus. Da haben sich auch einige Kunden so ein bisschen geärgert, dass da so schnell eine Nachfolgegeneration rauskam. Speziell gerade da, wo auch dieser vom Dock-Connector, wie gesagt, wo es dann auf Lightning ging. Naja. Und dann gab es nochmal ein Gerücht. Ich weiß nicht, ob vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt gerade die Einladungen rausgehen. Wir nehmen heute am Donnerstag, den 1. Oktober auf. Vielleicht sind ja auch schon Einladungen rausgegangen, weiß ich nicht. Aber jedenfalls konkretisieren sich die Aussagen dahingehend, dass wir am 13. Oktober das iPhone-Event sehen werden. Und das ist darauf zu schließen, dass es angeblich, es gab ein internes Memo-Video von einem britischen Telefoncarrier, der gesagt hat, dass es am 12., am 13. Oktober sein wird. Und er ist dann nochmal verstärkt auf die 5G-Geschichte eingegangen. Das war wohl auch ein Hauptthema von diesem internen Memo. Und angeblich war in diesem Memo sogar Eddie Q zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe das Video nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, ob das Video an sich geleakt worden ist, keine Ahnung. Weil es halt nur für die Mitarbeiter war. Was der Eddie Q jetzt drin gemacht hat, das weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Aber jedenfalls ist das jetzt die Grundlage, also dieses Video ist jetzt dieses Memo ist jetzt die Grundlage der aktuellen Gerüchte. 13. Oktober, iPhone-Event.
Ja,
bin ich gespannt.
Genau, und es gab jetzt wieder vermehrt Gerüchte, dass halt die Earpods wegfallen.
Ja, da gab es im Code von iOS 14.2 Beta Hinweise, dass die Earpods wegfallen sollen. Ja. Ich denke, das wäre nur konsequent. Netzteil raus, Earpods raus. Wobei es für mich wesentlich schlimmer wäre, wenn die Earpods wegfallen würden als das Netzteil.
Genau, da hatten wir in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Bei mir genauso.
Schließe ich mich deiner Meinung an, obwohl es gibt viele, die sagen, so ein Kopfhörer, ja, das ist halt ein Kopfhörer, der immer funktioniert. Ich muss auf keinen Ladestand achten. Ich habe irgendwo immer vielleicht einen rumliegen und kann auf ihn als Backup-Lösung zurückfallen.
Genau.
Und gerade sagen viele, ja, wie viel hat man denn davon rumfliegen? Ja, aber die Dinger gehen auch schneller mal kaputt als ein Netzteil. Es ist in Anführungsstrichen, wenn man ihn intensiv nutzt, auch ein Verbrauchsgegenstand.
Also ich hatte in der Zeit, wo ich mir noch, was heißt öfter, aber regelmäßig, also wie gesagt, spätestens alle 2 Jahre ein iPhone gekauft habe, waren auch neue Earpods auf jeden Fall fällig. Und ich habe mir jetzt, also ich bin ja jetzt wir sind ja jetzt im dritten Jahr mit dem iPhone 10.
Ich glaube schon, ja.
Genau, das ist jetzt das dritte Jahr, genau, kein Update, iPhone 10, 11, ja, 12, genau, jetzt kommt ja dann, ja, genau. Und ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon wieder Earpods gekauft, weil aus irgendeinem Grund ich Kabelbruch hatte, ja. Und klar könnte man auch sagen, vielleicht gehen ein bisschen sorgfältiger mit um, aber das ist ja auch gerade dafür gedacht. Ja, das sind die mitgelieferten Teile, ja. Man hat ja auch noch andere Kopfhörer, ja, oder auch In-Ears, die ein bisschen hochpreisiger sind, aber die man nicht vielleicht bei der Gartenarbeit einsetzt oder im Bett trägt, da wenn man einschläft und sich 30 Mal im Kabel einwickelt, ja. Oder aber vielleicht auch unterwegs irgendwo drin hat oder auf dem Sportplatz oder irgendwo, ja, wo man vielleicht nicht unbedingt mit seinen teuren oder mit den etwas teureren rumlaufen will. Von daher ist das schon gerade für so ein Cent-Produkt in Anführungszeichen schon sinnvoll, zumindest mal für mich, wenn es in der Packung drin ist. Ja,
ja,
also in der Cent in der Herstellung, nicht im Verkauf. Im Verkauf wollen sie ja auch wieder ein bisschen mehr dafür haben, aber so teuer sind die in der Herstellung ja nicht. Ja,
ja, und ich gehe auch davon aus, dass Apple das logischerweise auch auswerten kann, wie das Gerät genutzt wird, ob mit einem Lightning Earpods oder halt kabellos. Das wird Apple natürlich auswerten können aufgrund der Benutzerstatistik von ihrem System, ganz klar. Aber dennoch denke ich, das ist viel, viel wichtiger, wie ich es eben schon sagte, als ein Netzteil. Und nicht jeder möchte Kabel loshören, also Bluetooth-Kopfhörer verwenden. Es gibt Anwendungsszenarien, da geht es halt auch gar nicht. Da muss man vielleicht mit einem kabelgebundenen Hörer arbeiten. Und es gibt Leute, die wollen es auch gar nicht. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat einer gesagt, ja, wer hört denn heute noch kabelgebunden Musik? Der hat sich da so in einer arroganten Art und Weise drüber echauffiert, dass man sich darüber aufregen kann, dass keine Kopfhörer dabei sind. Was ich nicht nachvollziehen kann, sein Statement. Es gibt Leute, die möchten halt kabelgebunden Musik hören. Und man muss auch dazu sagen, da gebe ich vielen Leuten recht, sie müssen nichts zusätzlich managen. Sie müssen keinen Akkustand beachten. Sie müssen nicht aufpassen, dass sie die Dinger verlieren. Weil es ist, man merkt es schneller, wenn was kabelgebunden aus dem Ohr rausfällt, dass es dann irgendwo runterhängt oder so, als wenn jetzt irgendwo ein AirPod aus dem Ohr fällt. Vielleicht fällt er dann sogar noch in Gulli und dann ist er weg. Etc. Also die Gefahr, sowas zu verlieren, ist viel höher, als ein kabelgebundenes System zu verlieren. Zudem kommt auch noch dazu, dass auch viele Kinder vielleicht mit dem Smartphone unterwegs sind und die Eltern nicht gewillt sind, denen teure AirPods in die Hand zu drücken. Etc. Das gibt es auch noch als Anwendungsszenario. Mhm. Also von daher sehe ich das Ding als wichtigen Bestandteil der Verpackung an und als Lieferumfang an. Und ich würde es persönlich nicht gut finden, wenn die Dinger wegfallen. Ja,
jo, Punkt. So ist es.
Gut. Dann gab es noch einen Patentantrag, der jetzt aufgetaucht ist, den ich persönlich sehr interessant finde, dass auch auf iPhones und iPads es angeblich dann irgendwann mal die Option geben soll, ein mattes Display auszuwählen, also mit einer Beschichtung. Ob das jemals kommen wird, weiß man nicht. Würde ich aber gut finden, weil gerade für Geräte, die man natürlich auch sehr viel draußen benutzt, denke ich, würde es Sinn machen, dass man so eine eine Beschichtung, die nicht so viel reflektiert oder die mehr die nicht so viel spiegelt, sage ich jetzt mal. Da würde ich es echt gut finden, wenn man da eine Option hätte, das auszuwählen. Oder wenn es vielleicht sogar serienmäßig sein würde, dass diese Beschichtung auf jedem iPhone drauf ist. Ja, weil als Option auswählen halte ich logistisch bei diesen großen Mengen an iPhones, die da durch die Gegend geschickt werden und an den großen Mengen, die abgesetzt werden, ziemlich Banane, wenn man jetzt noch eine zusätzliche Option hätte, spiegeltes Display oder entspiegeltes Display. Ich denke, da wäre es sinnvoll, wenn sie das serienmäßig einführen würden.
Mhm.
Ja.
Ja.
Du hast da noch ein Thema eingefügt, sehe ich gerade. So nämlich deine Farbe.
Meine Farbe?
Welches Thema? Deine Farbe.
Was meinst du denn jetzt?
Fantastical.
Ach so, ich hatte eben noch das andere gesehen. Nee, Fantastical hat ein Update rausgeschoben, mit neuen Widgets, die sehen ganz gut aus, gerade wenn man halt auch iOS 14 auf dem iPad nutzt, ist das eine schöne Sache, auch mit den verschiedenen Styles an Widgets, die sie anbieten. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Für Fantastical hatten wir ja schon öfter mal gesprochen, auch immer mal wieder so, wenn Updates kamen, mal kurz erwähnt, Fantastical, wie gesagt, jetzt auch. Ich nutze es ja nach wie vor auf iOS und von da bin da immer noch sehr zufrieden damit. Klar, wer mit den Hausmitteln hinkommt, das hatten wir ja auch schon öfter gesagt, muss ich es nicht unbedingt angucken. Wer aber ein bisschen mehr Anspruch an seinen Kalender hat, sollte da auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Ja, kann man ja auch ganz gut machen. Von daher mal hier an der Stelle kurz erwähnt. Was auch eine Sache ist, da bin ich mal gespannt nächstes Jahr. Microsoft hat angekündigt, dass es von Microsoft Office auch für den Mac nächstes Jahr wieder eine Version geben soll, die man kaufen kann, die kein Abo ist, wie das 365 jetzt zum Beispiel, also wie Office 365. Da bin ich auch mal gespannt, gerade auch wie die neue Version dann aussehen soll. Und ja, wie das dann vom Preis her liegen wird, da gab es noch keine Informationen dazu. Ich denke mal, das wird nicht ganz so günstig werden, aber wer keine Lust auf Abos hat, und über das Thema hatten wir ja in Bezug auf andere Software ja auch schon gesprochen, der ja, soll vielleicht nächstes Jahr mal gucken, ob das vielleicht eine Möglichkeit für ihn wäre, wenn er denn Office oder das Paket dann braucht, ja, oder wird nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die Möglichkeit geben, zu kaufen, anstatt monatlich halt ein Abo zu machen.
Ja, ja, ich finde ja auch, dass dieser Trend dieser ganzen Abo-Geschichte so ein bisschen entgegengesetzt werden muss. Und es ist, ja, ich finde, es ist ein falscher Trend, die jede Software irgendwo in ein Abo-Modell reinzuschieben.
Denke ich jetzt eigentlich eher weniger. Gerade für Firmen ist es sehr interessant, wenn du halt Firmen, über diese Schiene halt immer auf dem neuesten Stand bist. Du brauchst dich da nicht drum kümmern. Auch gerade in Bezug auf, ja, brauche ich das nächste große Update? Sondern du hast es einfach, ja. Inwieweit sinnvoll ist dann auf das zu updaten oder erstmal zu gucken, welche Bugs das bringt und wie du das in deinem Produktionsumfeld nutzt, ist ein ganz anderes Thema. Aber du hast halt die Planungssicherheit, dass du, wenn du willst, immer up to date bist, immer ganz vorne mit dabei und du hast halt Kosten, mit denen du über das Jahr gerechnet dann ganz einfach rechnen kannst. Was
klar, du kannst nicht ganz so optimal absetzen, weil es eine laufende Ausgabe ist. Das, solche Dinge, klar, das macht auch Sinn. Keine Frage, steuerlich gesehen auf jeden Fall. Bei großen Softwarepaketen denke ich, macht es Sinn.
Da macht es auch Sinn. Da wird es auch schon wieder schwierig, je nachdem, wenn du eine Ein-Mann-Show bist und sollst so viel Geld für ein komplettes Adobe CC bezahlen, ist auch wieder die Frage, ist das sinnvoll für dich? Ja,
ja, aber genau da kannst du natürlich auch die Stärken einer Leihsoftware ausspielen, weil du kannst ja auch sagen, okay, ich habe jetzt hier ein größeres Projekt, das dauert jetzt 6 Monate und klickt mir mal für 6 Monate so und so viele Lizenzen dazu. Genau. Danach kündige ich das wieder und das Projekt ist gegessen. Mhm. Früher musstest du halt denn, wenn du das offiziell und keinen grauen Weg einschlagen wolltest, sag ich jetzt mal, musstest du halt die Lizenzen kaufen und für die Zeit deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Und danach hattest du zigtausende Euros ausgegeben für Lizenzen, die du wahrscheinlich gar nicht mehr brauchst, weil die Mitarbeiter nur teilweise im Job waren oder eine Zeit lang im Projekt waren. Mhm. Und jetzt kannst du das halt auch individuell anpassen. Gerade in dieser Medienbranche sind es ja auch punktuelle Projekte, die gefahren werden. Ich sag mal, eine Werbefilmproduktion muss vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt mit 20 Leuten arbeiten, anstatt mit 5 Leuten. Mhm. Und da macht es sowas natürlich auch Sinn. Aber wenn es natürlich ausufert, jede kleine Software fängt an, ja, OnePassword, das Fantastic, was es alles gibt, ne? Dann wird's kritisch.
Ja, vor allem im Privatanwenderbereich ist halt die Frage, will ich oder wie macht das überhaupt Sinn? Ja? Oder ist es nicht dann doch für mich interessanter, ich gebe Preis X aus für eine Vollversion oder für eine einmalig für ein Programm und warte dann einfach mal ab, inwieweit sind die Features, die halt mit dem nächsten Update oder kostenpflichtigen Update dann kommen, überhaupt für mich interessant und relevant? Oder habe ich jetzt, keine Ahnung, gefühlt für die nächsten 2-3 Jahre, solange halt meine Betriebsversion unterstützt wird, dann erstmal Ruhe, mach mir dann Gedanken, wenn wirklich was kommt, was sinnvoll ist für mich, ja. Und das kann je nachdem eventuell sogar wie gesagt, gerade im Privatanwendungsbereich vielleicht nochmal die interessantere Alternative sein. Und wahrscheinlich auch ein Grund, ja, warum gerade auf dem Mac und gerade auch, was jetzt hier Bildbearbeitung und Verwaltung betrifft, die ein oder andere App sich dann doch die letzten Jahre gut entwickelt hat, ja, weil es dann doch hier quasi Einmalkäufe waren und nicht monatlich dich viel, was viel, aber dich monatlich Geld gekostet hat.
Ja, ja klar.
Da gab es ja halt einige wie unser allseits beliebtes
Lightroom.
Wie heißt das nochmal? Pixelmator oder auch Affinity, die ganzen Apps. Ja, das sind ja wirklich teilweise auch sehr gute Alternativen, gerade auch zu Adobe. Und die haben sich ja die letzten Jahre gut gemacht, auch was die Verkaufszahlen betrifft. Also von daher, es gibt ja durchaus Alternativen. Ja.
Pixelmator ist sehr leistungsstark. Ich sag mal, für den Hausgebrauch und für den ambitionierten... Ach,
darüber hinaus sogar, ja.
Es gibt so viele schöne, leicht verständliche YouTube-Tutorials zu Pixelmator. Wunderbar. Also man muss sich da mal ein bisschen umschauen. Da kann man sehr, sehr viel mit erreichen. Ich habe Pixelmator auch selbst im Einsatz und mache da eigentlich mit 100% meiner Bildbearbeitung. Mehr brauche ich eigentlich nicht für das, was ich bildtechnisch machen muss, sage ich jetzt mal.
Genau.
Ja. Aber wo wir gerade bei Software sind, noch einen kleinen Service-Hinweis. Das passt nämlich ganz gut thematisch dazu. Es gibt ein Sicherheitsupdate, nämlich das 2020-005 für Mojave, das erhebliche Probleme auslösen kann. Das äußert sich so, dass man eine extreme Systemverlangsamung hat, also dass alles ein bisschen zähflüssiger läuft, dass Finder-Abstürze stattfinden etc. Also alles das, was man so nicht haben will. Und da gibt es von Apple auch offizielle Statements zu der ganzen Problematik, die man dort, also Workarounds, sage ich jetzt mal, die man dort vornehmen kann. Der erste Hinweis, ja, date mal von Mojave auf Catalina ab. Das wollen aber viele nicht, weil sie noch ältere Software einsetzen, also 32-bittige Software, die halt nur noch auf Mojave laufen, die natürlich nicht mehr auf Catalina funktionieren. Da liegt der Hase dann schon im Pfeffer. Also sind sie darauf angewiesen, Mojave weiterhin laufen zu lassen auf ihrem System. Das ist sozusagen der erste Workaround, den Apple vorschlägt. Und da gibt es einen schönen Artikel, wie man das Ganze auch anders umgehen kann. Der einfachste Weg ist, man installiert erstmal Mojave drüber und in 99% aller Fälle soll dieses Problem dann behoben sein. Also einfach eine Drüberinstallation, keine komplette Neuinstallation, sondern einfach Mojave auf das bestehende System nochmal neu installieren und dann soll es gemanagt sein, das Ganze, oder soll es wieder funktionieren. Der erste Weg, in dem man im Vorfeld schon informiert ist, ist erstmal nicht Safari 14 installieren, weil diese Probleme treten nur auf, wenn man auf Mojave schon Safari 14 installiert hat, weil die Kombination Probleme mit dem Sicherheitsupdate, die finden halt nur mit dem Safari 14 derzeit statt. Aber das weiß man ja im Vorfeld nicht, wenn man sich da einfach mal das Sicherheitsupdate drüber laufen lässt. Das ist ja jetzt leider erst rausgekommen. Deswegen verlinken wir mal einen ausführlichen Artikel von Mr. McIntosh, der hat da drüber geschrieben. Ist ein englischsprachiger Artikel, aber ich denke, das sollte man trotzdem mitschneiden können.
Ja.
Ja. Weil es haben mich schon zwei Leute angesprochen, was denn los sei, ihr Rechner sei so langsam. Gesagt, ja, entweder zu hohe Anforderungen oder irgendein Problem. Und dann lag es am Sicherheitsupdate, nachdem wir das dann recherchiert haben.
Ja.
Ja, wie machen wir denn mal weiter? Wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel. Wo wir gerade bei Tipps und Tricks sind, es gibt einen kleinen, schicken Kurzbefehl, den ich hier verlinken möchte. Der nennt sich Live TV. Und den kann man dann in seine Kurzbefehle-App einfügen. Und wenn man den ausführt, fasst er in einem Menü alle öffentlich-rechtlichen Sender zusammen, die einen Livestream anbieten. Das heißt, man kann dann ganz schnell draufklicken, ARD, ZDF Neo, wie sie alle heißen, OnePlus etc. und hat dann den jeweiligen Livestream sofort auf seinem iDevice, iPad etc. oder auch iPhone. Ist ein sehr schöner Kurzbefehl, man muss sich nicht durch die ganzen jeweiligen Mediatheken der Fernsehsender klicken, sondern man hat alles kompakt schön zusammengefasst und man hat da die ganzen öffentlich-rechtlichen Livestreams, die angeboten werden. Schön finde ich es auch, dass sie nochmal ein Untermenü geschaffen haben für die komplett dritten Sender, weil da gibt es ja dann auch nochmal lokale Unterschiede, gerade jetzt zum Beispiel der WDR, Lokalzeit, die ganzen verschiedenen Lokalzeiten, die es da gibt, die kann man dann nochmal auswählen, in welchen Sender man sich da reinklicken will. Sehr schön gemacht.
Ja. Okay. Und wo wir gerade über Fernsehen gesprochen haben, es gab jetzt erste Hinweise darauf, dass für die Xbox Series X, Series S und wahrscheinlich auch für die PS5 Apps kommen für Apple TV. Mhm. Wir hatten da ja in Bezug auf Smart TVs schon gesprochen, dass da was in der Entwicklung ist. Und jetzt gab es erste Beta-Builds für die Xbox, die neue, wo man schon gesehen hat, dass da anscheinend ja Apple TV als Testbild verfügbar ist. Und ja, auch ganz interessant zu sehen, ja, Apple und auch Microsoft, ja, die ja dann das quasi anbieten, beziehungsweise dann über ihren Store verfügbar machen, ja, dass sie versuchen, da auf die Box halt drauf zu kommen, beziehungsweise dran arbeiten, auf die Box zu kommen.
Ja. Ja. Macht ja auch letztendlich Sinn, denke ich.
Naja, und da auch eine kleine Anekdote noch, die alte Xbox One X ist zum Verkaufsstart der Xbox Series X, also der neuen Konsole, gerade bei Amazon sehr schnell in den Verkaufscharts nach oben geschossen.
Ja, weil es Leute
anscheinend verwechselt haben. Haben anscheinend einige doch tatsächlich verwechselt. Ja. Klar, im Vorfeld wurde ja schon drüber gesprochen, wie kann man der Konsole diesen Namen geben. Ich fand es auch sehr unglücklich, wäre aber trotzdem nicht davon ausgegangen, dass viele anscheinend doch falsch klicken. Ja.
Vielleicht sind das auch hier Leute, die das ihren Kindern schenken wollten oder nicht so
tief wahrscheinlich, sind, ja, und
das verwechselt haben.
Könnte durchaus sein. Ja.
Und wenn das Kind dann den Karton aufmacht, dann gibt es ein langes Gesicht. Ja, ich möchte nicht wissen, wie groß die Retournierungen sind bei Amazon.
Das,
oder
das
bei,
könnte, denke ich mal, so ein Ding werden. Ja.
Bei allen anderen, ja. Ja. Aber ich denke mal, aus solchen Namensverwechslungen werden sie vielleicht schlauer demnächst.
Und ich hoffe, dass Microsoft daraus schlauer wird.
Meine ich ja, Microsoft halt.
Ja, okay.
Um sowas zu vermeiden.
Ja, weil das, oder wie man zwei so, oder beziehungsweise in der Nachfolgergeneration so einen Namen geben kann, ich weiß es nicht, ja. Nicht so glücklich gelaufen.
Ja, und es gibt Leute, die sind halt nicht so tief im Spielen drin, im wahrsten Sinn des Wortes. Ne? Die
sehen das
auch höher. Klicken wir mal. Ja. Gut. Aber wo wir gerade bei Microsoft sind, ein Thema, was mich sehr amüsiert hat und mir wieder gezeigt hat, dass meine, ich will jetzt nicht sagen, meine tiefe Abneigung Microsoft gegenüber, das möchte ich jetzt nicht sagen, so tief ist sie nicht mehr, wie sie früher einmal war. Die Abneigung hat sich etwas verbessert. Ist nicht mehr so, ist nicht mehr so tiefer Hass. Es ist nur noch eine Abneigung.
Oje, oje, oje.
Jedenfalls, es gab einen sehr schönen Artikel von The Verge, der heute auch nochmal von anderen Quellen bestätigt worden ist, und auch diese ganzen Leaks, die dort ans Tageslicht gekommen sind, die wurden heute auch nochmal von anderen Quellen bestätigt und untermauert, dass die Code-Leaks authentisch sind. Also deswegen möchte ich das Thema auch nochmal extra reinnehmen, weil es auch nochmal, wie gesagt, von vielen anderen Quellen diese Bestätigung gegeben hat heute. Es sieht so aus, dass Windows XP in der Beta-Version einen alternativen Skin hatte, den man auswählen konnte. Das war aber nur für die interne Verwendung. Und der nannte sich, ich habe es mal aufgeschrieben, Rizzler Skin with Eye Candy. Rizzler war damals der Codename von Windows XP, muss man dazu wissen. Und wie gesagt, Rizzler Skin with Eye Candy. Und das liegt so auf der Hand, dass es so aussieht, oder dieses Theme, wenn es ausgewählt ist, oder dieser Skin, wie man es auch nennen mag, sieht so aus wie die Aqua-Oberfläche von Apple. Aqua ist ja die Oberfläche, die sehr zeitnah auch zum XP rauskam. Oder kam sie vor XP oder nach XP? Ich glaube vor XP. Vor XP, klar, muss ja vor XP gekommen sein. Jedenfalls haben sie sich halt ganz stark an Apple orientiert und diese ganzen Aqua-Geschichten und diese ganzen Aqua-Elemente aus macOS herausgenommen oder sich dort stark inspirieren lassen. Und haben das dann, wie gesagt, in einem Skin verarbeitet, den man alternativ auswählen konnte. Dieser Skin war, wie ich eben schon erwähnt habe, nur für die interne Verwendung von Mitarbeitern, Entwicklern stand er nur zur Verfügung und war halt auch nicht im Massenbeta-Programm drin. Das war halt nur auch einem ganz kleinen Kreis zugänglich, das Ganze. Aber er existierte und sie haben wohl stark auch überlegt, was man auch aus diesem Artikel herauslesen konnte, das dann letztendlich final auch einzuführen, haben es dann allerdings nicht gemacht. Wahrscheinlich, weil er so frappierend ähnlich aussah, diese ganzen Bedienelemente oder diese ganze UI wie diese Aqua-Oberfläche, dass sie sich das nicht getraut haben, das so umzusetzen. Ich vermute, da hat ihnen dann irgendwie, wurde dann irgendwie klar, dass es da massive Probleme geben könnte. Und ja, sie haben es dann halt Gott sei Dank gelassen. Und jetzt kamen halt alte Versionen ans Tageslicht, die irgendwo in die Öffentlichkeit gekommen sind, wo man halt in diesem Quellcode diesen Skin wieder reproduzieren konnte und sich das anschauen konnte, wie es dann halt aussah. Und man sieht auch ein paar Screenshots. Es sind auch mittlerweile ganz viele Screenshots im Netz unterwegs, die noch eine etwas bessere Qualität haben als die Screenshots von The Verge und die wirklich erschreckend ähnlich aussehen.
Ja, ich habe damals, als ich Windows genutzt habe, mir auch Programme installiert, um das von der Optik her ein bisschen hübscher zu machen, beziehungsweise mehr an macOS anzupassen, ja.
Ja, da gab es ja einige Hersteller, die so Theme-Packs angeboten haben, dass man das halt manipulieren konnte. Aber Dass das dann von Haus aus mitgekommen wäre, das wäre natürlich, hätte natürlich einen starken Geschmack gehabt, wenn das Microsoft so ausgeliefert hätte. Hm.
Ja, klar.
Hat nicht auch Steve Jobs mal irgendwie so ein Zitat rausgehauen? Wir haben UI-Elemente entwickelt, die sehen so aus, die sehen so toll aus, dass man dran lecken möchte, oder hat dann irgendwas mal
so gesagt? Unmöglich, könnte sein, aber da würde ich jetzt.
Ja, irgendwas war da.
Das kann das sein, ja.
Ja. Ja, aber ich meine, gut, dass Microsoft sich bei Apple inspirieren ließ, in der Vergangenheit wesentlich mehr als heutzutage, das ist ja nun kein Geheimnis.
Ne? Ja, nicht wirklich, ja.
Wer sich dann ein bisschen näher mit beschäftigen möchte mit dem Thema, sollte mal unter YouTube Steve Jobs und Microsoft, die Schlagwörter Steve Jobs, Microsoft und No Taste eingeben. Da gibt es ein Interview zu dem Thema, also ein Ausschnitt aus einem Interview zu der ganzen Geschichte und da trifft es Steve Jobs auf den Kopf, den Nagel auf den Kopf. Ja. Gut. Apple hat mal wieder eingekauft.
Ja, tun sie öfter.
Aber ich glaube, sie haben es günstig bekommen. Obwohl noch keine Zahlen bis jetzt bekannt sind. Bis jetzt sind mir noch keine über den Weg gelaufen. Sie haben ein kleines Startup gekauft, Scout FM. Und ich glaube, sie haben das auch ganz gut gemacht. Jetzt, wo es noch relativ klein ist, das Ding für einen günstigen Pfennig zu bekommen oder einen günstigen Euro oder Dollar, besser gesagt. Scout FM ist bekannt geworden durch seine Verwaltung oder durch seine Empfehlungsfunktion, dass sie Podcast-Formate thematisch bündelt und auch thematisch empfiehlt. Also Thema Technik, Unterordner oder Untergruppe Apple und dass sie dann halt das nicht nach ganzen Podcasts Podcast-Namen filtert, sondern wie gesagt nach Themen und es auch so weit treibt. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ausnahmsweise ein Podcast, der sonst nur über Autos spricht, jetzt ausnahmsweise oder über Apple spricht oder umgekehrt ein Apple-Podcast, der mal über Autos spricht, das so rausfiltert und so selektieren kann, dass dementsprechend dem Nutzer auch wirklich das alles so thematisch nach seinen Interessen empfohlen wird. Also ein relativ intelligentes Empfehlungssystem. Und das
ja,
und
vor allem daraus, glaube ich, auch Playlists macht, die du dann einfach anhören
genau,
kannst. Ja?
Genau, daraus auch intelligente Playlists macht. Mhm. Und das waren oder sind die Stärken von Scout FM. Und das hat sich Apple jetzt einverleibt. Und das Ganze war auch nicht nur, dass sie das auf dieser Podcast-Schiene angewendet haben, sondern auch im Radiobereich. Das heißt, sie haben auch diese ganze Streaming-Geschichte, alle Radiosender, die streamen übers Netz, haben sie dann da auch noch mit eingepflegt und konnten dann halt auch thematische Sendungen, aus thematischen Sendungen den Nutzer Vorschläge unterbreiten. Und diese ganze Technik und diese ganze Playlistenerstellung und diese ganze Magie, die dahinter liegt, die liegt jetzt bei Apple. Ich denke, das ist auch letztendlich ein Kauf von Manpower und von einem Technologiekauf. Das wird so aufgehen in Apples Podcast-Player. Das wird letztendlich dazu führen, dass Apple den Podcast-Client oder die Podcast-App verbessern wird. Das werden wir früher oder später im System sehen, letztendlich.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Ja, was sollen sie sonst damit machen wollen? Das ist ein Technologiezukauf, ganz klar. Weil die Podcast-App von Apple, die ist ja nun wirklich ist nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Könnten Nutzt sie sich vielleicht den Marco Arment mal einkaufen? Aber
naja, Overcast ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei.
Ja, das ist halt immer viel Geschmackssache, ja. Gerade bei den Clients. Ich bin ja seit Jahren mit meinen Pocketcasts zufrieden, ja, von daher.
Ja, also man müsste wirklich so verschiedene Features aus verschiedenen Podcast-Apps zusammenführen können. Man müsste sich das Feature von Pocketcast nehmen können, das von Downcast, das von Overcast und daraus natürlich so das Beste aus allen Welten gestalten können. Das wäre optimal, weil machen wir uns nichts vor, jede Podcast-App hat Stärken, hat Schwächen und man müsste halt, wie gesagt, nur die starken Sachen mal rausziehen und daraus mal eine vernünftige Podcast-App machen.
Ja, was mir vielleicht wirklich fehlt, ist so ein bisschen an Funktionen wie Scout FM, dass wenn die meine Podcast-App halt sieht, okay, der hat hier Geek Café als Abo drin, der hat vielleicht die Freakshow drin, der hat vielleicht doch auch noch einen US-Podcast drin aus dem Technik- oder Apple-Bereich, dass er dann weiß, okay, er hört Deutsch- und Englischsprachig und er hört halt von seinen 20 Abos, die er hat, sind 17 Technik-Abos und er mir dann Vorschläge macht in Bezug darauf. Ja, das wäre, denke ich mal, ganz nett. Aber viel interessanter wäre es, wenn er sagt, hier, du hörst die Podcasts gerne. Aus demselben Bereich hört der Tobi den und den Podcast, den du nicht hörst. Hör dir den doch mal an. Das fände ich viel interessanter.
Aber dazu müssten ja nutzerbezogene Daten erhoben werden, wenn du das jetzt so.
Dazu müsste es halt so eine Funktion geben, dass über irgendeine Ecke halt da diese Freundesliste halt mit drin ist. Ja.
Also müsste es einen Social Podcast Client geben, der also auch eine
Social Komponente. Der so eine Social Komponente auf jeden Fall halt noch mit drin hat. Ja. Ja. Ja.
Das wäre halt auch eine Idee, weil es ist ja so, dieses ganze Podcast hören und dieses ganze Podcast-Business basiert ja stark auf Empfehlungen. Das heißt, ich empfehle dir was, etc. Mhm. Das funktioniert im besten Fall natürlich auch darüber, dass Podcaster selbst in ihren Sendungen einen anderen Podcast empfehlen.
Genau.
Ist mittlerweile aber auch sehr stark zurückgegangen, habe ich das Gefühl. Sie sind ich habe das Gefühl, dass es früher ein bisschen besser war, dass sie Empfehlungen ausgesprochen haben.
Hier, guckst du in Podcast-Charts? Außer um mal zu gucken, wie der eigene Podcast steht.
Der eigene Podcast
steht selten,
gar nicht
oder?
Gut da, weil wir im Moment auch sehr wenig
iTunes-Rezensionen
bekommen. Das liegt auch
einmal so daran. Auch wieder, wie viele neue Hörer. Das ist ja
genau.
Immer diese Metrik-Sache. Okay, nee, aber ich meine, guckst du in Podcast-Charts rein, um dir Ideen für andere oder was du mal hören könntest zu holen? Sehr selten, oder?
Nein.
Sehr selten, ja. Okay, ja. Geht mir genauso, ja.
Meine Podcast-Informationen oder Podcast-Tipps bekomme ich viel über Social Media. Wie gesagt, Empfehlungen.
Oder aus Podcasts dann auch wieder
raus. Oder aus Podcasts heraus. Da habe ich aber, wie gesagt, das Gefühl, ist total eingeschlafen. Oder sie empfehlen immer nur wieder dieselben großen Podcasts, die man eh hört, die üblich verdächtigen. Aber so Geheimtipps gibt es da recht selten, sage ich jetzt mal. Und dann hat man dann auch so seine Podcast-Liste, die man sowieso immer abhört. Mhm. Und da kommt selten was Neues dazu. Und wie gesagt, über einen Podcast, der angeblich riesengroß sein soll, der ist auch riesengroß, da bin ich über einen Sponsor aufmerksam geworden, der bei uns Sponsor war und bei denen Sponsor war. Und die hat mir das halt, wie gesagt, erzählt. Und seitdem höre ich den komischerweise.
Und ich musst du doch kennen, Tobi. Ja, musst du doch kennen.
Von den Protagonisten her, die Protagonisten kenne ich, die dort mitmachen, aber ich wusste nicht, dass die zu dritten Podcast machen.
Ja.
Aber da sagte mir dann halt, wie gesagt, unser Kooperationspartner von damals, tja, das und das und das. Und da bin ich ja glatt vom Stuhl gefallen, dass ich den Podcast nicht kannte.
Man kann nicht alles kennen. Ja, auch als Podcaster kann man nicht alles kennen. Ja.
Dafür ist das mittlerweile viel zu groß geworden, diese Bubble. Also ganz, ganz früher, wo wir im Endeffekt angefangen haben zu podcasten.
Damals. TM, ja.
Na, aber die Bubble ist so groß geworden und jetzt auch, wo die so kommerziell geworden ist mit den ganzen A bis Z Hörnchen, Promis, die jetzt einen Podcast machen oder die meinen, jetzt einen Podcast machen zu müssen, ist es noch viel, viel unübersichtlicher geworden.
Ja, das Ganze. Da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen mit den ganzen Z-Promis und Podcasting, ja.
Ja gut, ich würde jetzt nicht Barbara Schöneberger als Z-Promi einstufen, nee, aber es ist eine Ausnahme.
Das sage ich ja nicht. Ja.
Nee, aber es gibt auch Z-Promis, die sich dazu befähigt fühlen, einen Podcast zu machen.
Ja okay, es kann ja jeder einen Podcast machen.
Ob er gehört wird, das ist dann eine ganz andere Geschichte.
Ja, das sowieso.
Und ich sage ganz offen, ich würde zum heutigen Zeitpunkt hätte ich jetzt keine total zündende Idee, die jetzt noch kein anderer macht, keinen Podcast starten wollen. Das würde ich nicht machen wollen.
Es gibt eigentlich zu fast jedem Thema schon einen Podcast.
Ja.
Frage ist halt, was, oder zu dem Thema, zu dem du podcasten willst, wie ist halt dein Ansatz für den Podcast? Man kann eigentlich nie genug Podcasts haben.
Wie ist die Themenmischung?
Wie ist halt der Podcast? Das ist halt auch so ein Ding.
Personality, das ist halt wichtig, denke ich. Und das ist auch das, wo sich diese Podcast-Szene durch, denke ich, auch ihre Hörerschaft mit aufbaut. Weil die Themen wiederholen sich doch teilweise auch. Ich meine, wenn Apple jetzt sagt, sie bringen ein neues iPhone raus, reden alle begleitenden Tech-Podcasts, die im Apple-Kosmos operieren, über iPhones und über die neuen Produkte. Das sind doch
Themen, das macht ja dann Spiegel Online genauso wie die FAZ, genau. Die Welt. Das
sind halt nur andere Medien, ob Podcast, ob YouTube oder ob die anderen Medien. Und das ist halt immer nur eine Sache, mag man das, wie er darüber redet, mag man seine Meinung, kann man sie vertreten oder etc. Das sind dann halt auch wirklich die Sachen, die Personality-Geschichten, ganz klar. Und wie gesagt, wir machen das jetzt mit der heutigen Folge 441 Folgen lang. Das muss man sich mal überlegen. Deswegen hat man natürlich auch Gott sei Dank die Hörerschaft, die man mitgenommen hat, auch von dem Vorgängerprojekt und die man sich halt aufgebaut hat.
Projekten.
Es sind ja im Endeffekt mit dem, wie viel sind? Drei. Meine Fresse. Und deswegen hat man sich auch so ein wenig bei 441 Folgen, könnte man sagen, man ist etabliert. Oder man hat gesagt, man hat gezeigt, dass man auch diszipliniert abliefern kann. Und deswegen kann man sagen, ja, das hat sich hörerzahlentechnisch dann auch stabilisiert und gut gehalten. Gott sei Dank. Gut, aber wo wir gerade beim Thema, da finde ich keine Überleitung zu. Super. Lass uns über Thunderbolt 3 Kabel sprechen.
Ach so, ich habe schon gedacht, du wolltest hier über ein Gadget reden. Thunderbolt Kabel könnte, ja.
Thunderbolt 3 Kabel könnte auch ein Gadget sein, aber ich glaube, da habe ich persönlich kein Anwendungsszenario für. noch nicht. Aber ich finde ja für alles irgendwie Möglichkeiten, irgendwie die Gadgets zu verwenden. Corning, eigentlich bekannt für Gorilla Glass. Ne? Das ist so das Branding, wo sie bekannt geworden sind, denke ich. Also für hochwertige Glasoberflächen, Display-Oberflächen, haben ein Thunderbolt 3-Kabel rausgebracht, was ein optisches Thunderbolt 3-Kabel ist. Das heißt, die Daten werden halt umgesetzt von dem normalen Datensignal in ein optisches Datensignal und dadurch können sie extrem hohe Strecken überbrücken. Also letztendlich grundsätzlich Glasfasertechnologie, die dort verwendet wird. Nur das macht es halt möglich, wirklich auch diese Daten über so weite Strecken zu übermitteln oder zu transferieren, etc. Es gibt da mehrere Datenlängen, sage ich schon, meine Güte. Kabellängen, 5 Meter, 10 Meter, 15 Meter, 25 Meter und 50 Meter. Das Interessante ist der Preis. Das 5 Meter liegt bei 350 US-Dollar. Und das große, das lange, das 50 Meter liegt bei 500 US-Dollar. Finde ich interessant, weil die Sprünge sind gar nicht so groß. Von
ja, das ist im Vergleich zu dem 5er auf jeden Fall ein Schnäppchen.
Genau.
Sollte man sich vielleicht das 50er nehmen und in mehrere kleine aufteilen?
Das geht nicht, sei denn, du kannst
hast
ein Spleißgerät zu Hause und kannst Glasfaserkabel spleißen.
Ja, vor allem, da ist ja wahrscheinlich am Anfang und am Ende noch ein bisschen mehr Technik drin.
So sieht's aus, genau. Ja. Ich habe heute 2 E-Mails von Kunden bekommen, die das auch gelesen haben. Darauf bin ich überhaupt aufmerksam geworden, also darüber bin ich überhaupt aufmerksam geworden auf diese Kabel. Die waren wahrscheinlich einen Hauch früher. Die gefragt haben, wann kann ich das denn bestellen? Ich habe gesagt, ja, mehr weiß ich im Moment auch nicht.
kannst du jetzt bestellen, nimm 10 Stück. Ja.
Ja, nein, ich meine, die sind ja noch nicht verfügbar.
Ja, bestellen kannst du ja schon.
Ja, ja, und die Frage ist halt, es gibt da wirklich Anwendungsbereiche oder auch ganze Branchen, gerade im Medienbereich, die weite Strecken überbrücken müssen, weil einfach die Räumlichkeiten so sind oder weil einfach auch die Geräte, die die Daten aufzeichnen, woanders stehen, als das Gerät, das es empfangen soll oder umgekehrt, was auch immer. Also es gibt wirklich sehr viele Branchen, sehr viele Kunden, sehr viele Menschen, die dann Bedarf haben, sowas zu verwenden. Es gibt ja zum Beispiel auch NAS-Systeme von QNAP, die zusätzlich zum normalen RJ45-Anschluss auch einen Thunderbolt-Anschluss haben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Gerät irgendwo dezentral habe und an das Gerät mich dran knuppern möchte mit meinem Mac, dann macht so ein Kabel, denke ich, auch Sinn. Zum Beispiel. Ne? Also von daher finde ich diese Preise mit den 50 Meter 500 Euro gar nicht so übertrieben. Weil wenn man sich die Apple-Preise anguckt, 2 Meter Thunderbolt Apple-Kabel, ist das gar nicht so utopisch, was Corning da auf die Liste ruft.
Ja, das ist halt die Frage, welche Geschwindigkeiten kriegst du dann über dein Netzwerk im Vergleich zu dem Thunderbolt 3.
Ja, gut.
Weil RJ45 ist immer noch ein Ticken günstiger als.
Die wenigsten werden ein Glasfasernetz zu Hause haben.
Das kommt dazu, ja.
Die sind ja nicht alle so bekloppt wie ich.
Ja, das kommt auch noch dazu, ja.
Das kommt auch noch dazu. Ich habe das nur eine Hauptstrecke verbunden. Ich müsste mal eine Sondersendung über meine Netzwerktopologie machen, das könnte dann lustig sein. Aber das lassen wir lieber.
Ja, warum für Weihnachten?
Für Weihnachten? Denken Sie jetzt schon an Weihnachten. Kaufen Sie jetzt Spekulatius.
Ja, Lebkuchen. Mhm. Lecker, 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 lecker. Oh, das war jemand anders, glaube ich.
Kommt immer auf die Marke an.
Ja, das auch.
Buchen Sie jetzt Ihren Werbespot für Weihnachten.
Das
ja,
auch.
Ja. Weil ich glaube, die Marketingbudgets für dieses
Jahr sind Weihnachten, alle für Weihnachten, also nicht an Weihnachten, sondern für Weihnachten, also jetzt. Jetzt. Bitte jetzt fleißig drüber nachdenken. Genau.
Also wenn wir jetzt irgendwas machen wollten, müssten wir jetzt schon für Weihnachten aufnehmen.
Das sag ich doch.
Alles zu spät.
Ja, sag ich ja.
Gut, aber bevor wir hier weiter aus unseren Nähkästchen plaudern, lass uns über das Gadget sprechen.
Oh, jetzt doch, okay. gut, da freue ich mich schon die ganze Folge. Nein, ich freue mich schon die ganze Folge drauf.
Das wird ganz harmlos.
komm, hier Gold, das.
Erstmal möchte ich Statistiken loswerden.
Wow. Ich habe gedacht, Gadget.
Das auch. Wir haben heute die 441. Sendung. Ja. Das habe ich ja schon erwähnt.
Ja.
Das sind ja ein paar Jahre, die wir das Ganze ja schon machen. Ja.
Ah, komm, hör auf, man darf gar nicht so genau drüber nachdenken.
Das ist auch nicht so schlimm. Aber, das ist heute die 66. Besprechung von einem JBL AKG Harman-Gadget, was wir hier haben. Und ich weiß auch, dass das die liebe Agentur hört. Und wir stehen immer noch nicht bei euch auf der Payroll und ihr habt immer noch keinen Kooperationsvertrag mit uns abgeschlossen und ihr macht immer noch keine Werbung bei uns. Wir besprechen ja quasi Gadgets komplett kostenlos.
Ich kann es rausschneiden.
Nee, das sollte ein Anschluss sein in Richtung JBL.
Na okay, ich weiß nicht, inwieweit das ein Anschluss ist, weil wenn wir doch drüber reden.
Da komme ich gleich zu. Lieber Kollege JM von bei JBL, ja? Nehmen das mal positiv auf.
A-Punkt, B-Punkt.
Nee, J-Punkt, J-Punkt. Gut. Das war also ein kleiner Scherz in Richtung meiner Lieblingsagentur, aber die werden das verstehen. Wir haben viel Spaß zusammen. Gut, was ist das Schönste, wenn man ein Gadget bekommt, wo man gar nicht mit gerechnet hat? Wenn man ein Gadget bekommt, was so als Überraschung kommt, was man irgendwann mal gesagt hat, was man vielleicht gerne hätte, und irgendwann, in ein paar Monaten, klingelt dann der Postbote und man öffnet ein Paket und man sieht, ah Mensch, die haben doch mitgedacht, die wissen doch, was ich gerne habe, was ich gerne mag. Vor ganz langer Zeit habe ich ausführlich hier im Podcast über den JBL Flip 5 gesprochen. Den haben wir auch technisch ausgiebig durchgekaut, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam. Und das möchte ich jetzt hier auch nicht wiederholen. Macht wenig Sinn, weil das kann man nachhören und viele Hörer werden das wahrscheinlich auch noch in Erinnerung haben, weil der JBL Flip 5 ist noch gar nicht so alt und noch gar nicht so lange am Markt. Er hat positiv abgeschnitten, eines meiner liebsten portablen, kompaktesten Bluetooth-Lautsprecher, die es derzeit so am Markt gibt. Also Prädikat kaufenswert. Gerade auch in Hinsicht dahingehend, dass das Ding USB-C hat. Und das ist bei mir schon mal ganz gut und kriegt allein schon mal bei mir 100 Gummipunkte, wenn das Ding USB-C hat. Und jetzt gibt es eine limitierte Sonderauflage, nämlich den JBL Flip 5 in der Tomorrowland Edition. Und Tomorrowland ist eines meiner liebsten Musikfestivals. Nicht nur deswegen, weil ich zweimal dort war. Und ich mich dort sehr wohl gefühlt habe, weil ich ein Musikfestival, wie ich es mir wünsche, sagen wir es mal so. Und deswegen bin ich ein großer Tomorrowland-Fan. Und die haben eine Special Edition rausgebracht zum Tomorrowland-Festival mit dem Tomorrowland-Logo auf der Seite vom Lautsprecher und auch ein exklusives Farbdesign. Das Ding ist nämlich goldweiß. Und viele sagen sich jetzt, oh, goldweiß. Das ist eine Farbe, die stark polarisieren wird. Wenn man diese beiden Farbtöne jetzt hört und Gold ist ja immer so ein bisschen, ist jetzt nicht so jedermanns Sache. Aber sie haben ja stark mit der Farbe Gold gespart. Sie haben jetzt ja jetzt nicht einfach mal groß in die Farbkiste gegriffen, haben das Ding komplett Gold eingefärbt. Nein, Gold sind nur die Elemente, die Akzente, die am Gerät verbaut sind. Also die Bedienelemente sind im Goldton abgesetzt, die Seitenteile sind im Goldton abgesetzt und das JBL-Logo ist golden abgesetzt. Es ist auch ein angenehmer Goldton, es ist jetzt nicht so ein zuhälter Goldton, sage ich jetzt mal. Also nicht so komplett voll in your face, sondern sie haben sie da ein bisschen zurückgehalten. Aufgrund dessen auch, dass der Korpus, also das Hauptelement schneeweiß ist und wie gesagt nur die Akzente in Gold abgesetzt sind. Und das macht das Gerät so interessant, dass man wirklich mit diesen Goldakzenten in meinen Augen sich so ein bisschen zurückgehalten hat und mit Weiß dominiert. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Design Und in erster Linie ist es für mich halt interessant, da ich ein Tomorrowland-Fan bin, dieses Logo da drauf zu haben und dieses Branding da drauf zu haben. Und die Kombination aus meinem Lieblingsportablen Lautsprecher und diesem Tomorrowland-Logo sind natürlich für mich perfekt. Also da treffen sich zwei Welten, die ganz gut zusammenpassen, finde ich. Und deswegen die kurze Besprechung. Technisch gesehen kann ich dazu nicht viel sagen, weil ich das schon alles gesagt habe. Und ich möchte jetzt diesen ganzen Kram nicht nochmal wiederholen, sondern einfach nur auf das Design eingehen und auf diese Präsentation oder wie sich das Ding präsentiert oder dieses Design-Finish, wie man es auch ausdrücken mag. Jo. Schöne Sache.
Gut, schön.
Haut dich jetzt nicht so vom Socken.
Ne? Was soll ich da jetzt dazu sagen? Also gerade die Farbgestaltung ist ja immer so eine Sache. Ja.
Die Farbgestaltung ist eine Geschmacksfrage, das genau. Ist ganz klar. Wie auch die Form und Design des Lautsprechers, das ist natürlich auch eine Geschmacksfrage. Und die Farbgebung natürlich auch, klar. Was ich gut finde, der Lautsprecher, der kostet nicht viel mehr oder gar nicht mehr als die Standardversion, also 129,95. Es ist eine limitierte Auflage, man weiß jetzt nicht, wie viele Dinger da noch unterwegs sind. Ich habe auch nicht recherchieren können, wie groß die Auflage ist. Vielleicht ist das nochmal eine Hausaufgabe für mich. Vielleicht ist das auch nochmal eine direkte Frage an die Agentur, die mir das nochmal beantworten kann, wie hoch die Auflage ist, wie stark sind die Dinger limitiert. Weil man kann ja alles irgendwie limitieren. Ich meine, wenn ich sage, ich habe 500.000 Autos, kann ich auch sagen, es ist eine limitierte Auflage.
Genau.
Macht dann wenig Sinn letztendlich. Ne? Mhm. Gut. Ja, schönes Ding, gefällt mir sehr gut und hat heute mein Herz erwärmt, dieses kleine Lautsprecherchen.
Schön. Sehr schön.
Gut. Hast du noch irgendwelche Themen, die du hier zum Besten geben möchtest, Thomas?
Nein.
Gut, dann möchte ich meinen Standardspruch absetzen. Falls nichts dazwischen kommt und wenn alles gut geht, falls nichts dazwischen kommt, hört sich falsch an. Ich sag lieber, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis nächste Woche.
Jo, ciao.
Tschüss.